Ihr Lieben, meine neue Woche ist rum und ihr wisst, was das bedeutet. Herzlich willkommen zu Folge 110 von Football's Coming Home. Und der März ist angebrochen und mir strahlt die Sonne ins Gesicht. Es ist so mittlerweile ein wunderschönes, frühlingshaftes Wetter draußen. Und ja, also mir macht das auf jeden Fall Spaß, auch jetzt, als ich am Wochenende im Stadion war. Ich war teilweise mit T-Shirt unterwegs. Das ist schon echt absurd. Und heute ist jemand bei mir in der Leitung, der jetzt am Wochenende sogar bei zwei Spielen war und der sicherlich dieses wunderschöne Wetter auch ganz extrem genießt. Hallo, lieber David.
Ja, perfekt für eine Erkältung nach dem Olympia-Blues. Hallo, lieber David, und alles Gute zum Geburtstag. Das darf an dieser Stelle nicht zu kurz kommen. Auch wenn du es nicht gerne hast, auf diesem Wege, 2. März, bombardiert den Herrn Müller mal positiv. Vergesst das Verb gerade, ist dieser Tage nicht so super. Aber schüttet ihn gerne zu mit Glückwünschen zum neuen Lebensjahr. Von daher bin ich gespannt, was ich so berichten kann von meiner Volkspark-Premiere, vom Almerleben vom vergangenen Wochenende. Aber natürlich möchtest du über den sogenannten Klassiker sprechen.
Ja, auf jeden Fall. Also insofern schauen wir aber erstmal allgemein. Also wie gesagt, Thema der Woche, der Klassiker. Wir haben wahrscheinlich eine Entscheidung im Meisterschaftskampf. Wir schauen natürlich auch auf den restlichen Bundesligaspieltag. Da hat sich ja vor allem im Abstiegskampf ganz viel bewegt. Und dann in üblicher Manier der Fail, der Ehrenmann der Woche. Da wird es bei mir heute sehr international. Und wir haben auch noch ein paar kleine Sachen in der Ist-noch-was-Kategorie. Dementsprechend, wir haben viel zu besprechen. Der Klassiker, Thema der Woche, beginnen wir einfach mal. Der FC Bayern München gewinnt bei Borussia Dortmund mit 3-2, hat jetzt somit, was das Thema Meisterschaft angeht, 11 Punkte Vorsprung. Ja, beginnen wir einfach mal mit dem Spiel, David. Mit was für einem Gefühl bist du denn vorab in diese Partie gegangen? Dachtest du, es wird nochmal spannend, oder hast du erwartet, die Bayern, die werden das schon irgendwie regeln? Insbesondere nachdem der BVB ja unter der Woche ja in der Champions League auch rausgeflogen ist.
Ja, also ich habe es dem BVB diesmal zugetraut, den Bergamo-Schock so zu verarbeiten, dass sie zumindest ebenbürtig mit den Bayern sind und dass es ein Spiel ist, das nicht von vornherein schon entschieden ist. Trotzdem hatte ich vorher, glaube ich, 2-4 getippt. Wohl wissend, dass die Bayern natürlich die Bayern sind und sich das auch nicht nehmen lassen wollen, sich diese Vorentscheidung hier im Westfalenstadion wegklauen zu lassen. Und ich finde, das ist soweit auch ganz gut aufgegangen. Also Dortmund hat sich mit einem anderen Gesicht gezeigt im Vergleich zum Champions-League-Spiel, das natürlich enorm bitter gelaufen ist. Also das ist sowieso nochmal eine Geschichte für sich, aber das muss man jetzt hier nicht nochmal lang und breit ausufernd erzählen. Ich fand, es war ein erstaunlich hartes Spiel, unfassbar viele Unterbrechungen, wo Spieler am Boden lagen, das hat mir jetzt nicht so gefallen. Es gab Riesengelegenheiten, Dortmund hätte dieses Spiel natürlich auch gewinnen können, allein wenn ich jetzt an die Chance Maxi Bayer aus spitzem Winkel denke, woran man sich noch so alles erinnern kann, da wäre sogar noch mehr drin gewesen, aber am Ende, ja, denkt man sich, warum macht das nicht mal im DFB-Team? Joshua Kimmich mit diesem Gewaltschuss oben links da ins Eck entscheidet dieses Spiel. So einen Modest-Moment gab es dann eben nicht mehr. Ich frage mich so ein bisschen, warum Gregor Kobel nicht nach vorne kommt zum Schluss, um vielleicht nochmal das Lucky 3-3 vielleicht zu köpfen, zu fausten, du weißt was ich, keine Ahnung. Aber am Ende ist es, glaube ich, das Ergebnis, was wir uns alle erwartet haben. Es sind die vielen Tore geworden, die ich auch erwartet habe, zumindest in der Richtung mit der 10-5, die es geworden sind. Und ja, dass der Sieg am Ende in Ordnung geht für die Bayern, ist, glaube ich, auch keine große Überraschung, und das wird der Bayern-Fan, der mit mir in der Leitung ist, sicherlich nicht anders sehen.
Ja, absolut. Es war das Spiel, und man muss ja dazu sagen, natürlich ist es irgendwie für das eigene Herz deutlich besser, wenn du so einen 5-6-0-Sieg hast, wobei ich da auch nie dran geglaubt habe, in Dortmund, dass das passieren wird. Aber auf der anderen Seite, wenn du es dann hinten raus betrachtest, sind gerade diese knappen Sachen, das ist doch das, wofür der Fußball lebt. Vom Spiel an sich her, weil du ja eben gesagt hast, auch viel kämpferisch, viele Fouls, werden wir ja ganz besonders gleich noch zu einer Szene kommen. Ich fand es spielerisch, also der BVB hat, finde ich, alles rausgeholt, was ging. Und das was dann so ein bisschen auch nicht für diese Liga spricht, ist, dass aus meiner Sicht der FC Bayern, finde ich, ziemlich schwach gespielt hat und es am Ende trotzdem zum Sieg gereicht hat. Ne? Also da waren einige Situationen dabei, sehr viele Ungenauigkeiten. Das, was ich auch schon seit Wochen predige, hinten in der Abwehr, absolutes Chaos teilweise. Und das hat sich auch in diesem Spiel bemerkbar gemacht. Auf der anderen Seite, wie gesagt, vorne die Dinge haben sie gemacht. Das war aber auch lange Zeit nicht so. Also wenn du mal bedenkst, sie hatten jetzt auch nicht die Chancen im Überfluss. Dann hilft dir natürlich auch noch ein Elfmeter. Harry Kane, ja, man sagt, Elfmeter haut er immer sicher rein. Hat er diesmal mal ein bisschen Glück gehabt, dass der da noch reingeht. Hatte Kobel die Hand am Ball. Aber ich würde mal sagen, in dem Fall, das war wirklich so ein klassischer Sieg. Die individuelle Qualität hat sich durchgesetzt. Aber es war beileibe nicht so, dass der FC Bayern da gutes Spiel gemacht hätte.
Ja, aber auch nicht alle Dortmunder. Also Riasson zum Beispiel hatte eine große Rolle, auch in der Vorberichterstattung vom Champions-League-Spiel gehabt. War jetzt auch nicht so die prägende Rolle, die man in den vergangenen Wochen gesehen hat. Und Harry Kane, ja gut, was willst du sagen? Also er steht jetzt mit den Pflichtspieltoren 45 oder 44 und 45 nach 37 Partien in irgendwelchen Dimensionen, in denen in der deutschen Bundesliga sonst keiner unterwegs ist. Entscheidet dieses Spiel natürlich auch mit diesem Strafstoß. Die Halbzeitführung für Dortmund hat genau das, was du gesagt hast, unterstrichen, dass es angenehm war, auch für die Spannung. Und das haben auch die TV-Quoten gezeigt, dass Dortmund mit der Pausenführung so ein bisschen einfach für Spannung gesorgt hatte. Und die Bayern nicht nach 20 Minuten schon mit 2-0 in Führung gelegen haben, ihre Tore erst in der zweiten Halbzeit geschossen haben und somit Comeback-Qualitäten beweisen. 18 Punkte nach Rückstand haben die Bayern in dieser Saison geholt. Das hat auch noch kein anderes Team in der Bundesliga geschafft.
Ja, man hat so ein bisschen den Eindruck, sie müssen so ein bisschen angezündet werden. Oder du hast ja auch in den letzten Wochen immer wieder gesehen, auch dieses Ding gegen Frankfurt, da war es dann umgekehrt, da waren sie eigentlich souverän vorne. Aber die Spiele sind meistens immer eng, mittlerweile auch in der Bundesliga. Und da muss man aber auch dazu sagen, das ist viel eigenes Zutun. Was jetzt nicht heißt, dass die Gegner, ne, auch Eintracht Frankfurt letzte Woche, ne, die haben endlich mal gezeigt, was deren Offensive endlich mal kann. So. Aber ja, wenn du dir die Bayern-Abwehr anguckst mit den ganzen Aktionen da, ich muss das ja von letzter Woche mit dem Kimmich-Querpass da nicht wiederholen. Ja, die Bayern machen es gerne aktuell unnötig spannend.
Ja, deswegen hat Riera vielleicht oder Kompanie im Vergleich zu Riera vielleicht auch noch nicht die Notwendigkeit gesehen, die Spielstatistiken in seine Instagram-Story hochzuladen. Ja, aber also was ich dann in der Nachbetrachtung des Spiels noch ganz interessant fand, ist, dass Bayern am Ende nur einen der letzten 15 Bundesliga-Schlagabtausche mit den Borussen aus Dortmund verloren hat. Da hätte ich gedacht, dass jetzt zumindest über den Daumen gepeilt so 2, 3, 4 dabei gewesen wären. Aber naja, so ist es eben. Und für Dortmund endet diese Serie, die für die Bayern ja schon gegen Augsburg geendet ist. 16 Spiele in Folge ohne Niederlage in der Bundesliga. Und das erste Mal unter Niko Kovac mit 2 Pflichtspielniederlagen, wenn du Bergamo noch mit reinnimmst, hintereinander. Platz 2 scheint zementiert, oder?
Ja, ich denke mal. Also auch die erste Heimniederlage in der Bundesliga-Saison bisher. Wir werden gleich nochmal dazu kommen, was das jetzt bedeutet für den BVB sportlich. Bevor wir dazu kommen, müssen wir natürlich, ne, es war ein heiß umkämpftes Spiel, ne, viele kleine Fouls und da gab es dann aber natürlich eine größere Szene. Ihr werdet es alle mitbekommen haben. Ich glaube, das war so 26. Minute, so roundabout. Nico Schlotterbeck geht mit offener Sohle gegen Josip Stanisic vor. Er trifft ein bisschen den Ball, aber vor allem trifft er sehr viel das Bein vom Kroaten. Der Schiedsrichter hat ihm daraufhin die gelbe Karte gezeigt, hat allerdings auch eine Weile gedauert. Und was ich sehr interessant fand, natürlich die Bayern sagen ganz klar, es ist eine glatt rote Karte. Für mich ist das eigentlich auch eine. Was ich aber hinterher interessant fand, Nico Schlotterbeck sagte hinterher selbst, dass er da Glück gehabt habe. Also wäre er da vom Platz geflogen.
Bei Rot hätte ich mich nicht beschweren dürfen oder so.
Ja, genau. Und was ich dann wiederum sehr merkwürdig fand, war die Aussage von Niko Kovac. Der sagte nämlich, naja, also so sinngemäß, da ja Stanisic weiterspielen konnte, ist die gelbe Karte okay. Hätte er nicht weiterspielen können, dann wäre Rot vertretbar gewesen. Wo ich mir erstmal dachte, lieber Niko Kovac, in welchem Delirium lebst du eigentlich gerade? Also du kannst, es geht ja um das Verletzungspotenzial und nicht darum, was die Verletzung am Ende des Tages ist. Also das ist ja regeltechnisch ja ein vollkommener Schwachsinn, ein Nonsenssatz, den er da sagt. Vor allem, wie soll denn, also der Schiedsrichter muss ja vor allem in dem Moment auch entscheiden. Der kann ja das jetzt nicht davon abhängig machen, ob es weitergeht oder nicht. Ich spinn's mal noch weiter. So, stell dir mal vor, die Regel wäre so, wie Kovac sagt, dann hätten die Bayern zu Stanisic ja auch sagen können, Stani, komm, du setzt das Spiel du setzt das Spiel jetzt einfach aus, wir überweisen dir nachher ein Millionchen, dann bist du glücklich. Wir müssen hier über eine Stunde 11-10 spielen, haben wir bessere Chancen. Also unter Motto, Niko Kovac sagt, sobald das Blut fließt oder jemand wiederbelebt werden muss, dann können wir rot zeigen, vorher reicht gelb. Also da dachte ich mir
fast wie Lukas Kwasniok, der dieser Tage den Spruch geprägt hat, es gibt nur zwei Dinge, die wichtiger sind als Fußball, die Geburt und der Tod eines Menschen. Ohne jetzt hier noch einen draufsetzen zu wollen, aber ja, auch für mich ist es eine rote Karte, das Trefferbild ist zu weit oben, oberhalb vom Knöchel, beziehungsweise ja, einfach dann am Unterschenkel so, dass es nicht funktioniert. Ja, es hat jetzt nicht so krass geblutet, da war die Stelle natürlich zu sehen, wo der Stollen reingezimmert ist. Es war die 20. Spielminute, weil der dann doch nicht vom Platz geflogene Nico Schlotterbeck in der 26. das Tor gemacht hat.
Ja, so war das,
was dann zum 1:0 Halbzeitstand geführt hat. Und Thema Gelb und rote Karte, ich war eigentlich zu dem Zeitpunkt schon satt, was diese Diskussion angeht. Nicht, weil ich davor schon bei der Arminia im Stadion war am Mittag, sondern weil ich am Freitagabend Dresden gegen Darmstadt geguckt habe. Florian Kohfeldt und Thomas Stamm waren sich da auch einig, dass der Schiedsrichter da auch mit zweierlei Maß gemessen hat. Beide Male, ja, in letzte Mann ähnlichen Situationen, einmal gelb und in der zweiten Sache beim Gegnerteam dann rot gegeben hat. Also entweder gibst du zweimal rot oder zweimal gelb, aber so und so, das ist sie nicht aufgegangen. Ja, ich will darüber eigentlich nicht groß diskutieren, aber es lässt uns einfach nicht los. Und wann der VR dann da einschreiten darf und wann nicht. Und das wird sich ja in Zukunft auch ändern, wie wir jetzt die letzten Tage gelernt haben.
Ja, das glaube ich auch. Was ich ja halt auch komisch finde, da kamen ja wieder viele mit den Kommentaren, ja, er spielt ja den Ball. Leute, das ist oftmals unerheblich. Ja. Weil am Ende des Tages ist der Einsatz entscheidend. Weil ich kann ja auch nicht mit einem hohen Bein in den Gegner reinspringen. Ich treffe vielleicht ein bisschen den Ball, aber vor allem den Kopf. Dann ist es auch kein Foul. Also bitte lasst uns doch alle mal auf die Situation dann gucken und uns darauf beziehen und nicht einfach aus Unwissen irgendwelche Plattitüden in den Raum hauen und sagen, ja, er spielt doch den Ball vorher. So, es rechtfertigt aber ja auch nicht diesen extremen Einsatz mit offener Sohle an der Seitenauslinie. Also, ne, da muss man auch mal ein bisschen hinterfragen, ob das jetzt so notwendig ist, da so in den Mann zu gehen. Aber okay, haben wir jetzt ausführlichst besprochen. Dementsprechend machen wir mal einen Strich drunter und gucken, was bedeutet das vor allem für den BVB. Also die Bayern haben 11 Punkte Vorsprung, sind wir uns, glaube ich, einig. Da müsste sehr viel passieren, dass sie sich das noch nehmen lassen. Und ich glaube, auch beim BVB sagen alle, das Ding ist im Prinzip durch. Aber was bedeutet das jetzt für die Schwarz-Gelben? Weil du bist unter der Woche auch überraschend aus der Champions League ausgeschieden, obwohl du im Hinspiel eine gute Ausgangslage dir geschaffen hast. Pokal bist du ja auch schon länger raus. Ja, und in der Bundesliga, gut, musst noch ein bisschen gucken, dass du den Champions-League-Platz bzw. die Vizemeisterschaft absicherst. Das ist noch nicht safe. Das werden sie aber, glaube ich,
so eine Aufholjagd wie letztes Jahr werden sie nicht brauchen.
Ja, ja, aber ich glaube, das werden sie hinkriegen. Aber ansonsten, all in all, wir haben jetzt Anfang März und es ist schon eine gelaufene Saison für den BVB.
Schönen Sommerurlaub. Ja. Ich habe jetzt an dieser Tage auch schon wieder gehört, was jetzt dann ist, ob Kovac dann nächste Saison weitermacht. Finde ich ein bisschen früh, jetzt darüber zu diskutieren, ehrlicherweise. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie das jetzt Hals über Kopf abbrechen. Außer sie verspielen die Champions League und das glaube ich nicht.
Ja, also das fände ich jetzt auch komisch. Also wie gesagt, ich habe vieles, was ich an Niko Kovac kritisieren möchte. Auf der anderen Seite, du bist beim BVB gerade so in einer schwierigen Phase, weil du auf der einen Seite natürlich auch den Punkteschnitt siehst, das, was die Mannschaft bis hier auch geleistet haben. Die spielen eine gute Bundesliga-Saison. Das, was halt immer hinten runterfällt, ist, dass der Fußball halt nicht so super attraktiv ist. Ja. Das mit Pokal und Champions League muss er sich ankreiden lassen natürlich, aber ja. Ansonsten in der Bundesliga holst du eigentlich oder hast du bis hierhin alles rausgeholt, was geht. So, und das ist so unfassbar schwierig und eigentlich auch unfair, das jetzt schlecht zu reden, auch nach diesem Spieltag.
Ja, weil es auch eine Steigerung im Vergleich zur letzten Saison ist, wo man sich da ja auch bis zum Ende gezittert hat, ob es dann reicht. Oder ist das schon 2 Jahre her? Speise ich gerade irgendwas durcheinander? Keine Ahnung. Nee. Weiß ich nicht, was die jetzt noch anstellen. Aber auf jeden Fall ist es schwierig, die Spannung hochzuhalten. Das glaube ich. Wie viele Punkte sind es jetzt gerade auf einen? Und das weiß man ja auch nicht, wie viele Champions-League-Plätze die Bundesliga am Ende bekommt.
Ja, richtig.
Selbst wenn wir 5 sagen, sind es jetzt 8 Punkte Vorsprung. Leverkusen hat dieses Nachholspiel noch, aber das zählt, ja, die kommen ja nicht dran. Also, ja. Das wird zur Champions League reichen und alles andere wird jetzt eine Motivationschallenge für die Kovac-Brüder.
Auf jeden Fall. Und damit machen wir, glaube ich, das Thema mal zu. Mit den besten Genesungswünschen für Emre Can, der da auch noch mit einem Kreuzbandriss vom Hof gegangen ist. Also ja, maximal bitter. Insofern gute Besserung an dieser Stelle. Gehen wir einmal rein in den
WM aus.
Ja. Julian Nagelsmann, der war ja, glaube ich, im Stadion. Der hat das sicherlich nicht gerne gesehen.
Und Rudi Völler auch. Ja, da gibt es ja auch einige interessante Namen, die da in den nächsten Wochen nochmal diskutiert werden im Kreise unserer Nationalmannschaft mit Länderspielpause und so weiter. Aber ich werde jetzt nicht wieder in Stefan Ortega Lobhudeleien ausufern. Aber naja, ich wollte es mal fallen lassen.
Wir gehen mal rein in den restlichen Bundesliga-Spieltag. Wie immer, ich gehe alle Spiele mal durch und dann gucken wir uns, was wir uns davon krallen. Am Freitagabend das 500. Bundesligaspiel vom FC Augsburg und das haben sie erfolgreich gestaltet. 2:0 gegen den FC gewonnen, der 3. Sieg in Serie. Für die Kölner wird es langsam ernst, denn sie sind jetzt mittlerweile im Abstiegskampf angekommen. Seit 10 Spielen haben sie auswärts nicht mehr gewonnen. Dann am Samstag gab es ein 1.
Ich spring einfach zu jedem Spiel mal kurz mit rein.
Ja, okay.
Ganz interessante Szene, ganz lustig, eigentlich nicht lustig, weil auch das eigentlich ein gefährliches Spiel ist. Alexi Claude-Maurice hat versucht, den Ragnar Ache zu machen. Fallzieher angesetzt und dabei den Gegner ins Gesicht getreten. Ich dachte auch, das ist aber auch mal eine schöne Aktion zu tickern in einem sonst eher trägen Spiel. Aber es ging ja dann doch für die Kölner ziemlich bitter zu am Ende, aber auch um die Zahl mit dem Bundesliga-Jubiläum noch komplett zu machen, der 150. Bundesliga-Erfolg für den FC Augsburg, aber dazu kommen wir vielleicht auch nachher nochmal. So, weiter bitte am Samstag.
Genau, wir hatten Leverkusen gegen Mainz und da gab es vor allem am Ende des Spiels einen Blödmann, zumindest laut Fernando Caro. Der Tobias Stieler den Schiedsrichter so benannt hat, nach einem vermeintlichen Foul von Chor an Schick und im direkten Gegenzug fiel ja das eine Tor für Mainz. All in all trotzdem für Leverkusen natürlich zu wenig. Werder Bremen hat mal wieder gewonnen, nach 13 Niederlagen am Stück. Ein 2:0, sozusagen ein 6-Punkte-Spiel gegen Heidenheim. Milosevic hat endlich mal getroffen, auch wenn sie davor wieder wahnsinnige Chancen vergeben hatte. Ich hatte zwischendurch das Gefühl, das könnte so ein Tag werden wie die letzten Wochen auf. Werder vergibt die Chance wie am Stück. Diesmal hat es dann irgendwann geklappt und hinten raus noch ein Eigentor von Beritz. Frank Schmidt, ja, wirkt langsam.
Hat den Abstieg schon angekündigt.
Wirkt
11 Spiele ohne Sieg,
relativ
den ersten nach 13 ohne.
Ja, wirkt
und
relativ
so ein bisschen
hoffnungslos.
Erleichterung, ne? Ja, hoffnungslos auf jeden Fall. Ja. Anders als bei den Werderanern. Florian Kohfeldt am Freitagabend bei Sky, der Darmstadt-Trainer, angesprochen von Yannick Erkenbrecher. Du bist doch auch Werderaner, ne? Und dann hat er sich so, ja, das nimmt mich total mit gerade, was mit Werder los ist. Und jetzt, uns gucken uns bestimmt auch gerade ein paar Werder-Fans zu. Also, alle zusammen morgen, alle zusammen. So richtig putzig gewesen und ist natürlich bitter für Heidenheim, aber ich packe die Geschichte jetzt nicht wieder aus, wie ich zu Heidenheim gekommen bin, bla bla, aber Werder kann halt nicht schon wieder absteigen. die dürfen gerne mal oben bleiben. Das ist dieses Jahr wieder tricky, weil sich Augsburg eben unten rausgespielt
hat. Ja. Werden wir gleich zu kommen. Vielleicht ein Tag noch, wenn wir bei dem Spiel kurz bleiben. Weil ich auch gestern mit sehr vielen Pressekollegen beim MSV drüber gesprochen habe, weil da auch eine dabei ist, liebe Grüße, die Mönchengladbach-Fan ist und die war auch im Stadion und die auch ihre Sorge geäußert hat, ja, jetzt haben ja da unten alle gepunktet. Ich habe zu ihr gesagt, du, also ja, Werder hat jetzt gewonnen, aber ich habe ehrlicherweise auch kein Vertrauen darin, dass man daraus jetzt etwas aufbaut. Also man ist qualitativ besser als Heidenheim, das hat man in diesem Spiel gemerkt, aber ich finde, dieser Sieg, vielleicht löst er mental die ein oder andere Blockade, aber spielerisch von der Qualität her finde ich, also sitze ich hier und denke mir jetzt nicht so, ach, nächste Woche wird dann alles besser und da startet man jetzt eine Serie. Ich hoffe sehr, dass ich mich irre für Werder, aber ich glaube es ehrlicherweise nicht.
Union, Mainz und dann gegen Wolfsburg. Mal gucken, was da in den nächsten Spielen an Punkten mehr rumspringen bei den Werner-Radern. Ja, halten wir mal einen Blick. Also, das wird noch spannend unten drin, auf jeden Fall.
Ja, und unten drin ist ein gutes Stichwort. Die Gladbacher, später Elfmeter. Also, die haben sich da auch einen zurechtgewirkt gegen Union. Verwandelt von Kevin Dix nach 7 Spielen endlich mal wieder, oder nach 7 Niederlagen haben sie endlich mal wieder gewonnen. Auch da kann Eugen Polanski mal durchatmen. Und es ging wirklich an diesem Spieltag Schlag auf Schlag. Ne? Dann gewinnt St. Pauli überraschend in Hoffenheim mit 1-0. Wie kommt das? Also hast du irgendetwas davon so in dieser Gänze geahnt vorab?
Nee, also dass da an den Gladbacher Heimsieg habe ich schon geglaubt, dass das möglich ist. Das fand ich auch wild. Die zweitmeisten weißen Westen nach Borussia Dortmund, Mönchengladbach und Union mit einer wirklich schlechten Rückrundenbilanz bis hierhin. 5 Punkte aus den ersten 7 Rückrundenspielen. Also ich weiß nicht, was Steffen Baumgart da jetzt angestellt hat, aber das dreht sich in den nächsten Wochen auch nochmal. Ich gucke gerade mal, was Union als nächste Gegner hat. Gerade auf Platz 10. Hinter Augsburg ja so der Beginn des relevanten Tabellenbereichs, die dann doch was mit dem Abstiegskampf zu tun haben. Oh ja, gut, Bremen, Freiburg, Bayern. Ja, interessant. Aber Hoffenheim habe ich überhaupt nicht geahnt. Also 5 Siege zum Start ins neue Jahr. Jetzt 4 Partien oder aus 3 Partien nur 4 Punkte geholt. Und der FC St. Pauli, das muss man sich überlegen, die punkten das erste Mal in dieser Bundesliga-Saison außerhalb Hamburgs. Die haben es ja nur zu Hause und das Stadtderby gewonnen, sonst gar nichts. Oder Punkte geholt überhaupt.
Ja, also man muss ja auch dazu sagen, also dass Hoffenheim in der ersten Halbzeit auch wieder viel verbaselt hat und im zweiten Durchgang ist ihnen nicht mehr so viel eingefallen. Insofern kann aber mal passieren, obwohl die TSG, ne, man kann ja jetzt sagen, sie kämpfen um die Champions League. Das ist jetzt schon das Ziel, weil dafür läuft die Saison einfach viel zu gut. Ja. Und da ist das natürlich schon ein Rückschlag.
Die Bayern haben auch gegen Augsburg verloren.
Naja.
Solange sich jetzt nicht, dass diese Serie so fortsetzt, alles noch möglich auf jeden Fall. Auch da kann ich nochmal gucken. Als nächstes in Heidenheim, dann gegen Wolfsburg, dann in Leipzig. Also das sieht nach einem Turnaround aus.
Die einzigen, die jetzt da ganz unten jetzt nicht so mitgezogen haben, gut, außer die Heidenheimer natürlich, war der VfL Wolfsburg. Und wir haben ja einen VfL Wolfsburg-Edelfan. Liebe Grüße, Nico. Seit 7 Spielen ohne Sieg und dann in Stuttgart auch noch so krachend verloren mit 4-0. Entschuldigung.
Da kann man allen nur Gesundheit wünschen. Ich versuche auch gerade meinen Hustenreiz irgendwie zu besiegen. Ja, ich habe ja das Spiel mit Nico zusammengeguckt, bevor wir in den Volkspark gefahren sind. Sie sind baden gegangen. Es ist wirklich, es passt nicht zusammen. Es tut mir wirklich weh, unter anderem Christian Eriksen da zu sehen. Es passt hinten und vorne nicht zusammen. Die verballern auch so ein paar Gelegenheiten dann vorne, die sie ja durchaus auch hatten im Strafraum. Ja. Aber gegen die Kreativität, die dann hier meine Kickbase-Helden Leveling und Undaf da reinzaubern in den Strafraum, ist wirklich der einzige, dem du keinen Vorwurf machen kannst, Grabara. Und ansonsten möchte ich mich groß zu Wolfsburg auch gar nicht äußern, weil Nico ist oft genug hier, da gibt es viel mehr interessante Informationen und das wird schwierig. Und das muss Nico jetzt nicht zwingend hören, aber wobei auch da wieder die Sache ist, okay, ihr habt das Reel von Corny Cooper vielleicht gesehen, er war vor 2 Wochen, glaube ich, da in Wolfsburg im Stadion und hat gesagt, ja, es ist Abstiegskampf, warum ist hier niemand im Stadion und pusht die Mannschaft so ein bisschen mit nach vorne? Auf der anderen Seite, sagt der Historiker in mir, es ist halt eine von handverlesenen Reihe an Bundesligamannschaften, die noch nie abgestiegen sind, die in Kürze das 30-jährige Bundesliga-Bestehen oder ihr 30-jähriges Bundesliga-Bestehen feiern. Und die Serie jetzt enden zu sehen, das ist auch irgendwie ein bisschen bitter, gerade auch wenn man dann irgendwie so 2009 wieder hochkommt oder 2015. Wird hart. Und ich glaube, auch da habe ich sogar schon Felix Magath-Gerüchte gehört, steht der nächste Trainerwechsel ins Haus.
Ja, Daniel Bauer hat ja gesagt, Fakt ist, dass wir viele Strukturen ändern müssen und die Atmosphäre und die Kultur innerhalb des Clubs aktuell nicht Bundesliga-tauglich ist. Ich habe eben auch gesehen, weil du ja diese Gerüchte angesprochen hast, dass der VfL sich wohl dazu entschlossen hat, vorerst mit ihm weiterzumachen. Also ein Trainerwechsel wird es heute nicht geben.
Gestern wollte sich nach dem Spiel halt niemand äußern, außer der Trainer und 2 Spieler. Das sagt schon was aus, aber vielleicht kriegt er dann noch ein Spiel.
Ja gut, aber auf der anderen Seite, seine Aussage lässt ja auch darauf schließen, also es ist ja wie bei so vielen Mannschaften, die da unten drin stehen, ja auch das große Ganze. Das wirst du aber jetzt von heute auf morgen auch nicht ändern können. Ne?
Das Stadion kriegen die nicht mehr voll die Saison.
Ja, aber davon mal abgesehen, also Wolfsburg rennt ja und ich finde, da ist dann Wolfsburg genauso ein Team wie Bremen, der HSV damals, Gladbach, nur vielleicht mit mehr finanziellen Möglichkeiten, wobei das mittlerweile ja auch eher weniger geworden ist, die aber jahrelang dem eigenen Anspruch hinterher rennen und gar nicht merken, dass es aber im Prinzip Jahr für Jahr komplett in die andere Richtung immer wieder geht. Und du hast aber im Sommer immer den Cut und dann sagst du, okay, jetzt greifen wir Europa an. Es geht aber, wie gesagt, Jahr für Jahr und das ist jetzt mittlerweile, glaube ich, schon 3-4 Jahre so, geht es aber immer stückchenweise genau in die andere Richtung. So, bis dann irgendwann, wie gesagt, bei HSV, Werder Bremen und so weiter, Schalke ja auch, dann irgendwann der große Knall kam mit dem Abstieg. So, und da steuern sie gerade massiv drauf zu.
8.12.11. Das sind die letzten 3 Abschlussplatzierungen vom VfL Wolfsburg. Ja. Das war nichts in Stuttgart auf jeden Fall. Gucken wir mal, wie es weitergeht.
Ja, und gucken wir vor allem mal bei Eintracht Frankfurt. Da hast du ja auch ganz besonders deine Hände im Spiel. 2-0 Sieg gegen die Freiburger. Ist schon krass, wie schwach die Freiburger auswärts sind, auch wenn sie selbst einige Chancen hatten. Aber ich glaube, man kann insgesamt sagen, der Sieg für die Frankfurter Eintracht verdient. Und ja, Albert Riera, der ist sich einfach für Aussagen nicht zu schade. Ich möchte mal den neuesten Banger vorlesen. Wir hatten ja am Anfang der Saison.
Der neue Girassi, ne?
Du meinst Boniface.
Ja, natürlich. Ja, ja. Oh Gott, ja. Ja.
Und er hat wieder was Schönes gesagt, wo ich mir dachte, einstweilige Verfügung, was für ein Creep. Er sagte nämlich, ich verbringe viele Stunden täglich mit ihnen und schaue ihnen nicht nur beim Training zu, ich rieche sie auch, das Parfüm ihrer Augen, ich weiß genau, was sie brauchen, wie sie sich fühlen. Ich sag mal so, wäre er Coach von der Frauenmannschaft, also dann hätte er schon eine einstweilige Verfügung am Hals und das, das vollkommen zu Recht. So, also das ist schon, und vor allem, was ich großartig finde, ich habe hier das Zitat von Spox. Und ihr müsst euch mal den Beitrag angucken, wie da sein Gesichtsausdruck dazu ist. Also da schaut er schon extrem creepy einfach von diesen Augen. So, insofern, ist vielleicht ein bisschen zu viel Information.
Ich gucke Frankfurt-Pressekonferenzen ja häufiger und in den letzten Tagen immer häufiger in schneller Geschwindigkeit, weil dann mal die Grimassenvielfalt von Riera ein bisschen präsenter dargeboten bekommt. Du hast schon gesagt, der guckt immer so ein bisschen merkwürdig, wenn er dann seine Aussagen trifft. Ist durchaus sehenswert. Aber so, also so einen leichten, weiß ich nicht, Knall. Das wurde ihm ja schon nachgesagt, als er nach Frankfurt gekommen ist. Ja. Ich finde, beim Umgang mit den Personen ist das alles noch recht harmonisch. Natürlich, es läuft auch einigermaßen gut. Jetzt nach den 7 Spielen ohne Sieg wieder 2 aus 3 gewonnen und zu 0 geblieben. Das ist auch ganz wichtig. Die Laune ist vielleicht einfach noch nicht so schlecht, dass er da groß auf Konfrontationskurs gehen muss. Ohne Gegentor geblieben. Torwartwechsel spreche ich nachher nochmal an. Deswegen
kannst du im Prinzip jetzt schon machen. Also
vielleicht wird es nachher nochmal ein Thema. Santos, trotzdem gute Besserung. Können wir an der Stelle schon mal sagen. Er wird nicht so lange ausfallen wie zum Beispiel Emre Can. Einige Wochen ist er raus, Michael etc. jetzt erstmal wieder gefragt. Aber was für die Geschichtsbücher ist. Der früheste Torwartwechsel in der Bundesliga seit 1991 im Spiel St. Pauli gegen Wattenscheid. Tut damit, was ihr wollt.
Aber du hast nicht zufällig den Torhüter, der da ausgewechselt wurde.
Das kann ich dir in wenigen Sekunden sagen, lieber Herr Müller.
Ich kann ja
erst an deinem Geburtstag werde ich dir diesen Wunsch erfüllen und das mit sinnlosem Gelaber überbrücken und kann dir sagen, dass ich doch noch eine Sekunde brauche. St. Paulis Volker Ippig ist beim 2:0 in Wattenscheid in der 3. Minute von Klaus Thomforde ersetzt worden. Am 3. April 1991.
Wunderschön. Vielen Dank dafür. Jetzt haben wir auch ein bisschen Historie hier reingebracht und kommen zum letzten Spiel an diesem Spieltag, wo du ja auch vor Ort warst. Der HSV gegen RB Leipzig. Die Leipziger am Ende haben sich mit 2:1 durchgesetzt. Ein sehenswertes Hackentor von Romelu, der dann auf der anderen Seite ziemlich kläglichen Elfmeter vergeben hat. Ja, so hängen manchmal die Extremen beieinander. Ansonsten haben sich wohl beide Fanlager gegenseitig mit Gegenständen beworfen. David, kannst du gern was
aber
dazu sagen?
War der Elfmeter
sagen,
so schlecht geschossen?
Also, ehrlicherweise, also beim Kicker habe ich gelesen, der war schlecht geschossen. Als ich
das
vorhin
auch
die
noch nicht gesehen.
Doch. Als ich mir vorhin die Highlights angeguckt habe, wiederum bei der Sportschau, der Kommentator hat gesagt, er ist nicht so schlecht geschossen. Ich fand den nicht so dolle. Er ist vielleicht ein bisschen mehr platziert, dass du sagen kannst, okay,
er sieht
rechts
so aus, als
nicht
wenn er
zu
gut
mittig
geschossen wäre.
Aber er ist halt vom Druck her viel zu schwach. So.
Okay, ja. Genau, das war jetzt auch meine Vermutung im Stadion. Es war meine Volkspark-Premiere. Ich war ehrlicherweise relativ, ich möchte das Wort enttäuscht nicht in den Mund nehmen, aber negativ erstaunt, wie das da ist. Ich finde, also wir saßen auf der Haupttribüne oberhalb der Presseplätze. Und ich finde, wenn es in diesem Stadion ein Problem, jetzt fange ich nur mit negativen Sachen an. Also klar, ja, 3 Hymnen, schön und gut, Stimmung, super. Zumindest bei denen, die Stimmung machen. Aber was mich so ein bisschen umgetrieben hat, ist ehrlicherweise, wenn in diesem Stadion was passiert, kriegst du diese Blöcke nicht evakuiert. Ich weiß nicht, ob du selber schon da warst. Es gibt dann ein oder kein Mundloch, da wo die Presseplätze sitzen, sondern die Leute werden rechts und links davon quasi an die Seiten der Haupttribüne geleitet, dann in Mundloch geleitet und der Stadionumlauf ist quasi geschlossen. Da sind außen nur Fenster, deswegen ist da erstens mega stickig drin, wo die ganzen Fettgerüche von den Bratwurstbuden und so durchkommen und dann müssen alle durch so Treppenhäuser gehen. Das sieht aus wie in so einem Parkhaus, aber nicht wie in einem Fußballstadion, weil das alles relativ geschlossen wirkt, hell verkleidet und nicht irgendwie wie in Frankfurt zum Beispiel so roher Beton und außen kommt halt die Luft durch und so. Und dann stapeln sich die Leute da in diesen Treppenhäusern, weil in der Mitte dann eins auch gesperrt ist, weil da wahrscheinlich in der Mitte genau diese VIP-Sachen dann durchgehen und so. Und dann stapelt sich das unten durch und alle kommen dann raus auf dieser Brücke, die ist, ich würde sagen, 10 Meter breit, die einmal ums Stadion rumgeht, weil dieser Parkplatz noch ein bisschen unterhalb liegt auf der Haupttribüne. Also ich fand das alles erstaunlich eng. Da kommst du selbst in München schneller in die U-Bahn und überleg, in Dortmund die Anreise, gut, das habe ich selber noch nicht so krass gehabt, aber also ich fand es ein bisschen merkwürdig, ehrlicherweise. Und die Stimmung vor Anpfiff auch so ein bisschen, nicht nur wegen der Fanvorfälle, aber als wenn irgendwie irgendwas wie so eine bedrückende Glocke über diesem Stadion drüber gefröpft war, irgendwie keine Musik, dann war es auch so lange ruhig und Stadionsprecher nur ab und zu was gesagt. Dann gab es halt die ganze Zeit Bullenschweine von den HSV-Ultras, wo man sich gefragt hat, okay, meinen die jetzt die Leipziger im Auswärtsblock, meinen die jetzt die Polizei oder vielleicht beide?
Ich würde eher sagen, vielleicht beides. Hat sich super angeboten, das zu verbinden in
ja,
dem Fall.
Ja, es ist also natürlich rhetorisch eine Meisterleistung, das ist keine Frage. Und dann hat man eben gesehen, wie da so ein paar Ultras von Hamburg die Treppen wieder hochgesprintet sind, nachdem sie irgendwas mit den Leipzigern gemacht haben. Ich konnte nicht sehen, ob da was geflogen kam. Aber während sich die Leipziger gerade ihre Telekom-T-weißen Ponchos angezogen haben und die Rot noch dazu, da war es ein bisschen halb und dann haben die nachher noch ihre Feuerchen gezündet. Und da gab es eben zwischendrin diese Auseinandersetzung und dann haben die noch hochgebrüllt und dann sind die Hamburger wieder abgezogen. Hat sich dann relativ schnell wieder gelegt, wobei dann auch so aussah, dass dann später im Leipziger Block nochmal ein bisschen was los gewesen ist. Vielleicht haben sie sich da mit den Leuten gekloppt, die da auf der benachbarten Unterrangtribüne saßen, aus Hamburger Sicht. Fand ich ein bisschen merkwürdig. Die klassischen Anti-RB-Banner dann vor der zweiten Halbzeit. Auf Hamburger Seite keine große Überraschung, aber alles in allem fand ich das ein wenig merkwürdig da gestern Abend. Spielerisch gut, hat größtenteils für Ablenkung gesorgt, wohlwollend. Aber also das Stadion heißt dann auch relativ spät erst so richtig mitgegangen und beim Tor das erste Mal so richtig laut geworden. Also so ein bisschen zurück, also ich will jetzt nicht Frankfurt romantisieren oder so, aber ich habe den Volkspark irgendwie anders erwartet. Noch ein bisschen mehr Boom und Flutlicht und geil und es war natürlich auch ein bisschen Kontra gegen die Anstoßzeit, Sonntag 19:30 Uhr, aber hallo. Flutlicht, großer Gegner. Warum denn nicht ein bisschen mehr Party?
Also ich kann zur Stimmung allgemein nichts sagen, weil da war ich noch nie beim HSV. Im Volkspark war ich tatsächlich, aber selbst schon. Wann war das? Vor 3 Jahren?
Konzert oder was?
Nee, wo Schachter Donetsk hat doch mal eine Champions League-Saison im Volkspark gespielt. Und da war ich mal da gewesen. Das war gegen den FC Porto. Insofern, also stimmungstechnisch kann ich da nichts sagen, weil da natürlich, also da waren gewiss HSV-Fans da, also die meisten kamen wahrscheinlich aus Hamburg, die da waren, logischerweise.
Am Mittwoch sind sie wieder da alle, gegen Leverkusen.
Ja, genau.
Dann könnt ihr es euch ja alle angucken, gibt es auch kein Parallelprogramm. Anstoßzeitmäßig natürlich auch nicht viel besser, aber gucken wir mal.
Außer dritte Liga ist natürlich auch, ich bin am Mittwoch in Ingolstadt.
Englische Premier League ist auch noch. Ich kommentiere Premier League. Also ich kann es auch nicht gucken.
Stimmt, Premier League ist schon wieder Tottenham beim Verlieren zu gucken. Ja gut, bleiben wir noch kurz bei dem Spiel. Aber insofern, ich kann nicht mal genau sagen, was mich damals am Volkspark gestört hat. Aber ich kann so ein bisschen verstehen, was du meinst. Also ich bin da auch damals hingegangen und hatte da irgendwie, ich kann halt wie gesagt nicht mehr genau sagen, was mich da gestört hatte, aber ich bin da so mit demselben Gedanken wie bei dir rausgegangen, wo ich mir dachte, boah, irgendwie du hörst immer so viel Gutes und so, aber das Stadion so an sich fand ich auch nicht so super geil. Also
man hat total viel Platz, wenn man da sitzt. Das ist mir positiv aufgefallen. Man muss nicht aufstehen, wenn da jemand vorbei will und so.
Aber auch von den.
Und der Oberrang ist auch gar nicht so steil, wie man denkt. Also ich zum Beispiel von meinem Platz vor uns waren noch 2 Reihen. Du kannst die Trainerbänke überhaupt nicht sehen, weil oberhalb von der Pressetribüne nochmal so Presseplätze in so Kabinen drin sind. Die sind immer leer, aber die stehen da halt. Und deswegen ist diese Sichtlinie ganz unten über die Tribüne hinweg quasi nicht möglich. Alles, was da einwurfmäßig unten vor den Trainerbänken passiert, kann man von den Plätzen gar nicht sehen.
Ja, schade. Gut, wollen wir noch was zum Spiel sagen?
Zum Spiel, ja. Also als Aufsteiger, man hat nicht gesehen, dass das Europapokal-Anwärter gegen Aufsteiger gewesen ist. Leipzig war schwach, der HSV hat gut gekämpft, wie immer, wenn sie zu Hause spielen. Am Ende ist es jetzt weiter so, dass sie nur 2 Spiele der letzten 10 gewonnen haben. RB hat auswärts nur 2-mal verloren, zieht das Spiel dann am Ende auf die eigene Seite. Es ist, glaube ich, jetzt kein überraschendes Ergebnis. Und ich finde, angesichts der aktuell engen Tabellenlage muss man jetzt nicht groß diskutieren, ob jetzt der HSV 11. oder 13. oder sonst was ist. Leipzig voll auf Kurs Europa. Also so hoch würde ich das Spiel gar nicht hängen, ehrlicherweise.
Okay, dann machen wir den Spiel.
Und so ist es gegen Leverkusen, glaube ich, auch.
Ja, also ich hatte ja jetzt auch die Highlights gestern gesehen. Insofern glaube ich, für ein Abendspiel vielleicht eigentlich so ganz gut, weil ich kenne das aus der dritten Liga. 19 oder 30 Spiele sind entweder die absoluten Top-Spiele oder die Spiele, die keiner sehen möchte oder eher weniger sehen.
Ja, und das war dann offensichtlich so eine Mischung, weil im Vorfeld ja schon auch in Cross-Promos im Fernsehen zum Beispiel gesagt worden ist, ja, eine ganz coole Paarung für Sonntag 19:30 nach Stuttgart und nach Frankfurt und nach Freiburg und Wolfsburg. Ja, aber hat mich jetzt nicht hundertprozentig überzeugt.
Das ist sehr schade und wir bleiben direkt negativ, nämlich wir kommen zum Fail der Woche. Ich könnte mir vorstellen, weil du das jetzt zwischendurch ja schon angeteasert hattest, dass ich eigentlich weiß, wen du dann nimmst. Oder ist das dein Ehrenmann möglicherweise?
Kawa Santosch ist mein, wie nennst du es?
Fail.
Fail der Woche. Ja, Fail nicht. Ist einfach unglücklich. Jetzt ist die Diagnose ja zumindest auch da, dass er jetzt nicht monatelang, sondern wochenlang ausfällt, dann wahrscheinlich Anfang April wieder am Start sein kann. Ist es das gleiche Knie wie beim Kreuzbandriss vor einem knappen Jahr? Ausgerechnet rutscht er dann in den Ex-Mannschaftskollegen Igor Matanovic rein. Ich finde aber nach wie vor, es ist einfach ein Unsicherheitsfaktor bei der Eintracht, wenn ich mir andere Torhüter, also gestern zum Beispiel Heuer Fernandes wieder angucke, wenn er hinten den Ball bekommt und den sicher zu seinen Verteidigungskollegen zurückspielt, dann geraten die HSV-Fans alle total in Panik und ich denke mir so, Leute, also setzt euch mal nach Frankfurt ins Stadion,
ja.
Da kriegst du aber dann Herzklappenabriss, wenn da Rückpässe in der eigenen Hälfte gespielt werden. Oder Klassiker, Ball fliegt nach einer Ecke rein, er springt raus und springt am Ball vorbei. Klar, er hat auch gute Paraden dabei, aber ich finde einfach die Körpersprache an sich, junger Torwart, ich will jetzt auch immer nicht nur draufhauen, aber er strahlt einfach Unsicherheit aus und ich bin gespannt, wie Zetti jetzt die nächsten Wochen abliefert.
Auf jeden Fall, trotzdem natürlich gute Besserung.
Gute Besserung.
Aber ja, im Endeffekt, und ich finde, Zetterer hat es ja dann auch gestern wieder sehr ordentlich gemacht, als er dann gekommen ist, also leistungstechnisch. Bin ich
Ortega-like.
Den lasse ich dir durchgehen, meinetwegen.
Ja, guter Torwart, hat 90 Free-TV-Minuten bekommen diese Woche im deutschen Fernsehen, also letzte Woche.
Kommen wir mal zu meinem Fail der Woche. Ich bewege mich auch beim Ehrenmann in Italien heute so ein bisschen. Fangen wir mal an beim Fail Nicolò Barella. Mittelfeldspieler von Inter Mailand. Wir hatten ja jetzt unter der Woche die Playoffs und Inter ist ja ausgeschieden gegen Bodo Glimt. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Die haben ja schon vor 2 Wochen in Norwegen 3-1 verloren und Inter hat auch das Rückspiel daheim im San Siro mit 2-1 verloren. Das sorgte dann aber am Ende des Tages nicht dafür, dass dann Barella gesagt hat, ja, wir sollten uns mal hinterfragen und so unser Spiel und so, sondern er sagte, das ist eben am Ende des Tages der Unterschied, wenn man dann einen Punkt oder wenn man wegen einen Punkt weniger nicht weiterkommt, weil in der 90. Minute ein Elfmeter gegen dich gegeben wurde. Ohne diesen Elfmeter hätten wir uns 2 Spiele und die Reise nach Norwegen erspart. Aber so ist der neue Modus der Champions League nun mal. Ich habe mich da ein bisschen gefragt, was? Wie Elfmeter? Bodo Glimt? Er spielt auf diesen kritischen Elfmeter an bei der 1-0-Niederlage gegen Liverpool. Erinnerst du dich noch mit Florian Wirtz, der nach einem relativ leichten Kontakt zu Boden gegangen ist und wo es riesige Diskussionen gab. Ich glaube, Felix Zweier war da sogar Schiedsrichter.
Wahrscheinlich.
Und, und aufgrund dieser kritischen oder strittigen Entscheidung hat dann Liverpool halt gewonnen. Darauf bezieht sich Barella. Das Spiel war, glaube ich, am 6. Spieltag Anfang Dezember.
Aber Kunstrasen war kein Problem für ihn, oder was?
Ja, offensichtlich nicht. Und das nimmt er quasi als Grund. Da fehlen ja die 3 Punkte. Hätte man die Punkte da gehabt oder 1 Punkt, weil man ist ja nur 10. geworden. Und hätte man da nicht verloren, hätte man es unter die Top 8 geschafft und wäre dann sozusagen nicht gegen Bodo Glimt rausgeflogen, sondern wäre im Achtelfinale gewesen. Also das ist so eine spannende Herleitung, vor allem auch das nur auf dieses Spiel zu beziehen. Ich meine, man wird ja nicht 10., indem man jetzt nur 1 Spiel verliert. fand ich sehr interessant, diese Herleitung. Also da muss man erstmal auf die Idee kommen, ne?
Ja, ich zitiere an dieser Stelle den Biathlon-Philosophen Michael Rösch. Podcast-Empfehlung, Nacksch mit Christian Nackbalsade. Grüße. Wäre meine Tante, hätte meine Tante einen Schniedel, wäre sie mein Onkel.
Lass
mich. Was soll man dazu sagen? Also, sorry, weiß ich nicht. Du spielst halt gegen die Norweger besser.
Ja, du hast ja beide Spiele sogar verloren. Ne? Also auch noch zu Hause. Ne? Bei Bodo Glimt zu spielen, da haben sich einige schon die Finger verbrannt. Aber du hättest es ja zu Hause noch regeln können. Hast du ja auch nicht hinbekommen. Also,
ja, ich bin gespannt. Bodo gegen Sporting.
Auf jeden Fall. Kommen wir noch zu den Ehrenmännern, Ehrenfrauen dieser Woche. David, wen hast du da für uns?
Das hat mir fast wehgetan. Manuel Baum. Der FC Augsburg hat die 30-Punkte-Marke in der Fußball-Bundesliga überschritten und das nach 24 Spielen. Die Augsburger sind mal wieder dem Abstiegszug davongesprungen, um den Wagner-Hype-Train nochmal in Erinnerung zu rufen. Also einfach gute Leistung. Das ist offensichtlich mal wieder die richtige Wahl gewesen. Die Serie ist jetzt losgegangen und hat auch gegen Köln eine Fortsetzung gefunden. Es gibt eigentlich nicht so viel zu sagen, außer dass sie halt beständig ihre Arbeit leisten und dabei Punkte bei rumkommen. Jetzt Tabellenplatz 9, 31 Punkte. Die nächsten Gegner sind mit Leipzig, Dortmund und Stuttgart natürlich jetzt eher undankbar, aber du hast auch noch den HSV, du spielst noch gegen Bremen, Gladbach und Union als letzte drei Spiele. Also jetzt März und April ist schon herausfordernd, aber der Mai ist nochmal angenehm und ich glaube, so hat Augsburg wirklich nichts mit dem Abstieg zu tun. Und dann müssen wir halt auf nächstes Jahr hoffen.
Ja, Manuel Baum holt halt das raus, was Sandro Wagner schon gedacht hat, was die Mannschaft kann. Ob die jetzt auf einem Niveau mit Bayern ist. Ja, aber selbst da hat Manuel Baum den Sieg geholt und nicht Sandro Wagner. Ja,
ja, also. Das hatte ich jetzt überrascht, habe ich schon gesehen.
Auf jeden Fall. Bei mir ist es so ein bisschen, also ob man die Aktion jetzt wirklich oder die Leute, die diese Aktion durchgeführt haben, wirklich als Ehrenmänner bezeichnen sollte, das lasse ich vielleicht mal ein bisschen dahingestellt. Aber ich fand das so an sich, da war eine gewisse Komik dabei. Und zwar, es geht um Teile der Fans vom FC Turin, die aktuell in der Serie A auf Platz 14 stehen. Und ich habe da einen Artikel gelesen bei einem Medium mit dem vier großen Buchstaben. Dazu komme ich gleich nochmal. Und zwar, ja, haben sich Teile der Fans über die schlechte sportliche Situation beschwert und haben vor dem Trainingsgelände ja einen Haufen Kot abgeladen. Und daneben haben sie einen Banner gehängt mit Merde, komm Kairo. Ich glaube, das muss ich nicht übersetzen, was das bedeutet. Aber das Banner bezieht sich auf den Vereinspräsidenten Urbano Kairo. Und was Merde bedeutet, können wir uns, glaube ich, alle denken. Und jetzt rate doch mal, wer diesen Artikel geschrieben hat.
Ja, der mit den, warte ich, 6 Buchstaben.
Ja, jetzt muss ich selber mal kurz überlegen. Ja, exakt.
Ja, ich wollte auch gerade 5 sagen. Ja.
Liebe
Junge,
Grüße,
komm mal Podcast, nicht so viel Scheiße machen.
Vielen Dank, Benni, für diesen Artikel. Hat mich leicht amüsiert, also als ich den dann gelesen habe und dann auch noch gesehen habe, Benjamin Scherber. Und ich so, nee, nicht wirklich, oder?
Tja, da müssen die Volos noch die Drecksarbeit machen, sagen.
Boah, der war nicht schlecht. Nee, aber liebe Grüße, lieber Benni, du hast mich sehr erheitert. Vielen Dank.
Das ist der Wahnsinn. Dafür. Ja, der Mann kennt sich mit Italien aus seit Februar.
Auch mit der Serie A ist trotzdem ein bisschen überrascht.
Ach, Serie A. Nee. Serie A. Was ist die Serie A?
Kommen wir in die
nächste Jahreswertung nicht mehr so viel wert.
Aber immerhin, Atalanta hat es ja noch geschafft. Ne?
Ja.
Insofern.
Noch.
Und Dortmund nicht. Kommen wir aber mal in die Ist-noch-was-Kategorie. Du hast es ja schon angesprochen. Wir haben am Mittwoch in der Bundesliga noch ein Nachholspiel. Ein ja, sehr attraktives, wie ich finde, mit dem HSV gegen Leverkusen. Ansonsten wurden ja europäisch die nächsten Gegner ausgelost. Die Bayern spielen gegen Atalanta Bergamo. In der Europa League trifft der VfB Stuttgart auf den FC Porto. Freiburg spielt gegen den KRC Genk. Und in der Conference League der FSV Mainz 05 gegen unsere Lieblingsmannschaft, kann man, glaube ich, sagen, Sigma Olmütz.
Ja, ich freue mich drauf. Ich werde mir Freiburg gegen Genk wohl anschauen und habe Bodo Glimt gegen Sporting in der Flashscore-Konferenz in der Champions League. Das wird ein hitziger Kampf am kalten Podarkreis. Ja, coole Paarung. Also das deutsche Duell ist vermieden. Stuttgart hat es mit Porto relativ schwierig erwischt, finde ich. Ja. Freiburg ist möglich, Genk nicht zu unterschätzen. Mainz gegen Olmütz. Kommt ganz drauf an, was die Fischertruppe da bis dahin so an Stimmung hat. Aber die haben natürlich alle beide den Vorteil, Freiburg und Mainz, dass sie ihr Rückspiel zu Hause haben. Wir haben schon wieder City gegen Real. Wir haben PSG gegen Chelsea. Wir haben ja wahrscheinlich das Leverkusener K.O. gegen Arsenal. Wollte mal gegen Barca. Bergamo wird es in Bayern nicht einfach machen, aber ich denke, da sagt der Bayern-Fan was zu. Gala gegen Liverpool wird echt stimmungsvoll. Atletico gegen die Spurs kann ich dir auch überlassen. Also von daher, bis auf Bode gegen Sporting fällt eigentlich kein Duell so richtig ab. Und selbst das hat ja noch eine Storyline. Also von daher,
ja, klar.
Cool.
Also Bayern sollte sich schon gegen Atalanta durchsetzen. Der Schlüssel wird darin liegen, dass du halbwegs gut durch das Hinspiel kommst. Und die Bayern, also zu Hause, können die alles regeln. Es sei denn, das Hinspiel verrutscht jetzt total. Aber wie gesagt, Hinspiel in Bergamo musst du sauber durchkommen und dann sollte das irgendwie funktionieren. Ja, und bei Tottenham sage ich mir immer so, boah, lass die Champions League lieber weg und konzentriere dich auf die Liga. Von daher, ja, ich werde jetzt nicht weinen, wenn sie da weiterkommen. So, aber
ja, das glaube ich.
Aber ich denke mir halt auch irgendwie so, vor allem, wenn du dir auch anguckst, wie viel verletzt, weißt du, und gerade Atletico, da gibt es auch gerne auf die Hölzer. Also die Wahrscheinlichkeit, dass du dann da dann auch ein paar mehr verletzte Spieler hast, was du jetzt gerade überhaupt nicht brauchen kannst, die Wahrscheinlichkeit ist da durchaus gegeben. Insofern, ja gut, vielleicht sagst du auch, komm, wir müssen den Champions League Gaul bis ins Ende reiten, weil wenn wir nächstes Jahr Championship spielen, werden wir lange keine Champions League mehr sehen überhaupt. Keine Ahnung, I don't know.
In dem Stadion, zweite Liga, Herrschaftszeiten.
Ja, 4 Punkte auf dem direkten Abstiegsplatz. Am Wochenende auch wieder verloren. Also das ist,
ja.
Ich sag nur. Ich weiß, alle, auch mein lieber Kollege Tim Gieske, liebe Grüße, der hat, habe ich mit ihm gestern auch drüber gesprochen, der hat auch gesagt, ja, komm, die werden nicht absteigen. So,
Sag das mal nicht. Ja, also, Abstiegssorgen überall. Ich war ja auch noch auf der Alm. Sag mal so, bei hier, lass mir erzählen. 7 Mannschaften in der zweiten Liga, und zwar die ersten 7, haben alle eine positive Tordifferenz. Es gibt noch 2 weitere Mannschaften mit positiver Tordifferenz. Neben den Positionen 1 bis 7, nicht auf die Tabelle gucken. Welche Positionen belegen diese Mannschaften mit einer positiven Tordifferenz?
Ja, es kann ja auf jeden Fall Arminia Bielefeld, oder es muss ja Arminia Bielefeld sein, wahrscheinlich eine davon. Ich habe, wie gesagt, ich habe jetzt nicht auf die Tabelle geguckt. Vielleicht, ich würde jetzt mal sagen, so die Plätze 12 und 13.
Ja, ist nicht schlecht. Also 10 und 12, Absteiger Bochum und Aufsteiger Bielefeld.
Ja.
Um euch mal einfach in die Emotionslage, was macht der VAR mit Fußballfans mit reinzunehmen. Wobei, da war nicht mal VR, es war einfach nur eine schlecht angezeigte Schiedsrichterentscheidung. Schaut euch die Zusammenfassung von Arminia Bielefeld gegen Hannover 96, insbesondere ein vermeintliches Tor in der Nachspielzeit am Ende mit einem vermeintlichen Torwart-Tor oder Eigentor, je nachdem. Ja, wenn du auf der stimmungsvollsten Seite des Stadions stehst und siehst, dieses Tor wird niemals zählen, aber um dich herum alle anfangen zu schreien und die Bierbecher fliegen, sich dann zurückzuhalten, nicht mitzujubeln. Ich konnte es mir nicht nehmen lassen, zumindest mich kurz mitzufreuen. Und dann erwartungsgemäß wurde dieses 1:1 wieder einkassiert. Ist einfach bitter, dass Hannover dieses Spiel gewinnt. Aber ich bin auch da noch nicht zu pessimistisch in Sachen Abstiegskampf, weil da haben wir überhaupt keine Möglichkeiten, irgendwas zu prognostizieren in dieser zweiten Liga,
ja,
die ab Position 9 komplett offen ist nach hinten.
Ich bin sehr gespannt, wenn wir am Ende der Saison unsere Tabellentipps.
Zweitligatipps. Das haben wir ja, richtig.
Unsere Zweitligatipps
bei der Halbrunde
auseinandernehmen. Ich habe da jetzt schon, ich sag nur Hertha BSC auf Platz 1, ne?
Ja.
Super funktioniert, ne? Naja, gut, aber weil wir gerade das Thema VAR hatten, wir haben ja letzte Woche drüber gesprochen, dass das IFAB ja Neuerungen plant und wir haben ja so ein bisschen besprochen, was könnte das sein. Und jetzt haben sie quasi.
Ist offiziell.
Ja, genau. Und zwar, der VAR soll mehr eingreifen, beziehungsweise bekommt mehr Zuständigkeiten. Unter anderem soll er in Echtzeit falsche Eckbälle zurücknehmen.
Ja, also. Die Viertelkreis-Thematik komplett verloren.
Aber immerhin, was wieder ganz gut ist, sie planen die Einführung, dass bei gelb-roten Karten, also dann bei der zweiten gelben Karte, dass, wenn die falsch ist, das dann eingegriffen werden darf. Aber die erste wird natürlich nicht überprüft. Das ist wiederum eine Sache, wo ich sage, okay, kann man machen, aber das mit dem Eckball, vor allem hier steht, also soll in Echtzeit passieren. Also es muss ja irgendeine technische Basis haben, weil ansonsten spielen sie ja gar keinen Fußball mehr.
Ja, und die Anzeige ist aber auch wieder fragwürdig gewesen. Also der Hannoveraner Elfmeter, den die bekommen haben in Bielefeld, da wurde, also wird ja mit Tatsachenentscheidung angezeigt, dann was wird überprüft und unten das Ergebnis. Und da stand dann ursprünglich Entscheidung Strafstoß, dann wurde geguckt, gab es ein Handspiel von Russo? Die Antwort war ja, Entscheidung Strafstoß. Und als dann unten Strafstoß stand, wurde oben hingeschrieben, kein Strafstoß. Und auch in Hamburg gestern wurde dann gar nichts angezeigt. Also es wurde nochmal gecheckt, aber die Elfmeterentscheidung blieb bestehen. Ich glaube, es war die Elfmeterentscheidung. Aber dann sagt er halt, okay, es gibt nochmal Elfmeter. Was wurde denn überhaupt überprüft, damit man überhaupt den Grund hat? Klar, in dem Fall war es ein klares Handspiel, aber naja. Immerhin sieht man jetzt die Nachspielzeit.
Ja, und es wird ja
und
noch.
Und ich habe die erste Durchsage in Bielefeld gehört. Das funktioniert auch.
Ich weiß gar nicht, habe ich jetzt zuletzt mal schon mal in der Bundesliga eine Durchsage gehört? Ich glaube noch nicht. Na gut, ich war in dieser Saison auch noch nicht so häufig bei Bundesligaspielen. Ich war ja in Frankfurt gegen Bayern. Da gab es aber, glaube ich, keine
Durchsage. Also in Frankfurt funktioniert der Lautsprecher, in Bielefeld und in Hamburg auf jeden Fall.
Ja.
Und in Darmstadt auch.
Und ansonsten bin ich ja
in Darmstadt?
Viel in der dritten Liga, da gibt es ja keine Durchsagen, gibt es auch kein VAR. Also
so ist es nämlich.
Ja, da wird noch richtige Fehlentscheidungen getroffen.
Grüße nach Magdeburg und nach Fürth. Nächstes Jahr dann, was haben wir denn? Wolfsburg gegen Ferl, Zweitligaeröffnung.
Boah, hätte doch was. Ansonsten, was ich auch hübsch fand, es soll jetzt auch die 5-Sekunden-Regel bei Einwürfen und Abstößen geben. Bei Verstoß bekommt dann der Gegner den Ball. Bisher ist es ja so, wenn der Abstoß nicht innerhalb einer gewissen Zeit ausgeführt wird, gibt es dann den Eckball. Ich glaube, das gab es bisher auch nur einmal, habe ich das, glaube ich, in der Bundesliga gesehen.
Leider.
Bei Ein- und Auswechslungen, also die sollen innerhalb von 10 Sekunden stattfinden, sonst muss bei Verstoß der Spieler mindestens eine Minute draußen warten. Und wenn ein Spieler auf dem Feld behandelt wird, muss er, wenn er wieder reinkommt, mindestens eine Minute warten. Außer nach Absprache mit dem Schiri kann er dann auch ins laufende Spiel zurückkommen. Also grundsätzlich finde ich ja die Zeitbegrenzung, finde ich grundsätzlich okay. Aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, auch beim Thema Abstöße, das wurde ja vor ein paar Wochen ganz prominent verkündet und mittlerweile ist das aber auch schon wieder verpufft, ehrlicherweise. Ich glaube, da gilt 10 Sekunden oder so, meine ich. Und die letzten 5 werden dann runtergezählt, meine ich.
Genau, es wird runtergezählt. Ich weiß nicht genau, wie viele Sekunden es sind, aber es wird auf jeden Fall runtergezählt. Haben wir gestern in Hamburg auch gut gesehen. Zum Thema Zeitspiel, also wer es wirklich durchgespielt hat, ist RB. Schaut euch die zweite Halbzeit einfach mal unter dem Aspekt an. Hut ab. Also wenn David Raum auch das so ekelhaft bei der WM umsetzt, wer auch immer dann da spielt, sein Gegenüber Baku war eher unauffällig auf der anderen Seite. Dann werden die WM-Spiele ein bisschen kürzer.
Beziehungsweise dann wird sich der Ballbesitz häufiger wechseln.
Ja, also die Spiellänge wird sich aufgrund der Trinkpausen sowieso ein wenig in die Länge ziehen.
Ja. Und es gibt jetzt noch eine weitere Sache, nämlich Spieler dürfen in Zukunft Schmuck tragen. Also das ist grundsätzlich erlaubt, muss natürlich sicher abgedeckt sein und es darf keine Verletzungsgefahr bestehen.
So, und wer setzt das fest, dass da keine Verletzungsgefahr besteht? Und was für Schmuck?
Naja, wahrscheinlich müssen das dann die Schiedsrichter bewerten, bevor die Spieler rausgehen.
Was erzählst du den Schulkindern, die mit den Fußballern-Trikots im Schulunterricht dann immer ihre Schweißbänder...
Das sind doch nicht meine Bänder Regeln, ich find's doch auch Quatsch.
Ich will ja nur ein Fragezeichen aufwerfen, David. Du hast dir die Regeln nicht einfallen lassen, das weiß ich. Dann sehen die Regeln ganz anders aus, da könnt ihr euch drauf verlassen.
Kommt direkt so wieder in diesen Pöbelmodus hier.
So.
Da wäre hier alles anders.
Also, das mit dem Schmuck, weiß ich nicht.
Ja, finde ich irgendwie auch merkwürdig. Also sehe ich die Notwendigkeit nicht. Gab es da irgendeine Allianz, irgendeine Opposition?
Persönlicher Antrag von Cristiano Ronaldo wahrscheinlich.
Ja, möglicherweise. Aber dann hättest du auch irgendwo was davon gehört.
Ich kann es dir nicht sagen.
Ich weiß es auch nicht. Ist aber Ende des Tages auch vollkommen egal. Sollen sie machen, wie sie lustig sind.
Was mir aber gerade noch eingefallen ist, ganz interessantes Thema, wie ich finde, Thema Vorberichterstattung des Klassikers Dortmund gegen Bayern. Es herrschte Verwunderung bei Sky am Tisch, warum denn Benzebaini und Girassi erstmal auf der Bank sitzen. Und Niko Kovac hat das total eindrücklich und super erklärt, wie ich finde, dass sie aufgrund des aktuellen Ramadans und des Spiels in Bergamo einfach im Moment nicht in der Lage sind, das über 90 Minuten durchzuziehen. Klar, Benzebaini kam dann doch früher wegen der Schanverletzung, glaube ich, herein. Aber das so offen zu kommunizieren und das dann auch wirklich so zu respektieren, dass das gerade auch für dieses Bayern-Spiel so eine Rolle spielen darf, finde ich echt Hut ab vor Borussia Dortmund. Also ich will nicht wissen, wie da andere Trainerpersonalien reagiert hätten, wenn da Spieler versuchen, das zu verargumentieren. Ich weiß ja nicht, inwiefern man sich bei anderen Trainerpersönlichkeiten da vielleicht rechtfertigen muss oder so, aber das fand ich wirklich ein starkes Zeichen von Borussia Dortmund. Auch stark gegenüber Girassi und Benzebaini unter anderem. Das fand ich erwähnenswert, weil das hört man einfach nicht oft so als Grund, warum jemand nicht in der Startelf ist. Weil natürlich würden beide durchaus in die engere Auswahl für die ersten Elf kommen.
Finde ich grundsätzlich auch, dass man auch darauf Rücksicht nimmt. Wir hatten ja eine ähnliche Szene in der Premier League bei Leeds gegen Manchester City, wo sie dann das Fasten quasi brechen durften und es deshalb eine kurze Unterbrechung gegeben hat. Ich glaube, die Leeds-Fans haben dann angefangen, da zu pfeifen oder
das
so.
Das gibt's auch, ja.
Wo Pep Guardiola dann so ein bisschen seinen Unmut geäußert hat. Grundsätzlich, trotzdem finde ich, und ich bin ja auch ein religiöser Mensch, irgendwo finde ich es trotzdem ein bisschen merkwürdig, weil ich mir immer so auch denke, klar, Religion ist absolut wichtig und so, ne? Nur wenn du in einem Angestelltenverhältnis bist, finde ich es dann immer schwierig und die Religion, wie gesagt, und du musst als Fußballspieler, musst du natürlich topfit sein, dich ernähren und so weiter, das geht dann während der Fastenzeit, also da finde ich es unfassbar schwierig, weil das kollidiert so ein bisschen miteinander. Und ich finde es voll löblich mit Borussia Dortmund, dass sie den Spielern da entgegenkommen. Aber auf der anderen Seite bist du auch hast du ein Angestelltenverhältnis und dann musst du dich in deinem Beruf auch dementsprechend darauf vorbereiten, dass du spielen kannst. Und dass aufgrund dessen, dass dann da nicht bereit zu sein, logischerweise, wenn du nichts isst und nichts trinkst, das finde ich dann immer unfassbar schwierig. Ich will mir darüber kein Urteil erlauben, absolut nicht. Aber irgendwie ist es auch so ein. Erzeugt das bei mir trotzdem auch ein gewisses Störgefühl.
Viele können damit, glaube ich, einfach nichts anfangen. Ja, oder die irritiert das total. Ja, es gibt auch von der DFB-Akademie so einen kleinen Leitfaden, wie man damit umgeht. Da steht auch, dass ein Kompromiss möglich ist. Zitat: Der Zentralrat für Muslime für Deutschland in Deutschland versichert, dass ProfisportlerInnen ihre Fastenzeit außerhalb des Ramadan nachholen können. Diese Regelung basiert auf einem Gutachten der Al-Assar, einer führenden islamischen Autorität, und gilt besonders für stark beanspruchte, körperlich stark beanspruchte Muslime im Beruf. Das sind ja nicht zwingend nur Profisportler, aber natürlich auch. Das Ziel ist, den Fastenmonat nicht zu umgehen, sondern bestmöglich umzusetzen. Dennoch gibt es viele LeistungssportlerInnen, die den Ramadan nicht verschieben möchten und bei der Umsetzung entsprechend Unterstützung benötigen. Also Flüssigkeitshaushalt morgens, abends, bei Sonnenuntergang dann was zu essen. Und ja, da hast du diese 18:30-Spiele jetzt gerade natürlich auch so, die beginnen im Hellen und enden dann im Dunkeln. Ich fand es einfach nochmal, also es war ja schon mal Thema. Häufiger.
Na klar, es ist jedes Jahr
gesehen, Fastenbrechen während des Spiels, aber so in dieser prominenten Position des deutschen Fußballs fand ich das gut, dass das mal da ins Blickfeld gerückt worden ist.
Ja, auf jeden Fall. Und das den Spielern, wie gesagt, da trotzdem zu ermöglichen, das ist aller Ehren wert. David, ich würde mal sagen, wir machen hier den Sack zu nach einem sehr spannenden Wochenende. Ich danke dir sehr, dass du mir den Geburtstag versüßt hast und dass du hier heute auch mit mir am Start warst. Und dann würde ich sagen, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Willst du noch irgendwas zum Abschied, zum Schluss sagen? Dir gehören die letzten Worte.
Ja, ich hoffe, ihr habt fleißig auch die Olympischen Winterspiele verfolgt und kann nur einmal mehr ermutigen dazu, die nordische Kombination zu unterstützen. Die hat nämlich am Wochenende ebenso etwas Fantastisches erreicht. Es gab nämlich den ersten Skiflug-Weltcup der nordischen Kombinierer in der Geschichte. Und das ist ein weiterer wichtiger Schritt zur Attraktivitätssteigerung dieser Sportart, die in den nächsten Wochen und Monaten endgültig um ihre olympische Zukunft zittern wird. Dann nämlich wird Kirsty Coventry mit Konsorten entscheiden, ob es für die Kombiniererinnen 2030 auch in die französischen Alpen gehen darf oder ob der Super-GAU passiert und die Kombi aus dem olympischen Programm fliegt.
Wir hoffen das nicht. Und falls es doch passiert, hört ihr es bei unser Pitch, der Sport-Podcast. Aber
so ist es. Wir hoffen, und auch überall, weil der Aufschrei kann nicht groß genug sein. Aber wir sind ein Fußball-Podcast. Von daher vielen Dank für die Einladung. Feier noch schön deinen Geburtstag und wir hören uns auch hier bald wieder, spätestens um unsere furios schlechten Tipps zu vervollständigen. Und ansonsten hört ihr bei uns natürlich auch, wie es da im Tippspiel läuft.
Oh ja, ich habe jetzt schon vor der Auswertung Angst. Aber wir werden es sehen. Teilt auch gerne den Podcast, gebt uns Feedback für den Algorithmus und wir freuen uns sehr über eure Unterstützung. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, eine schöne Zeit. Bleibt gesund, genießt die Sonne und ciao. Tschüss. It's coming home. It's coming home.